Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu einem Vortagsabend im Rahmen der Tangenten und ich begrüße ebenso herzlich und gemeinsam mit Ihnen den Gast des heutigen Abends, Robert Faller. Robert Faller ist Professor für Philosophie an der Kunstuniversität Linz und einer der wichtigsten und durch zahlreiche Publikationen und Medienauftritte auch bekanntesten zeitgenössischen Philosophen im deutschsprachigen Raum. Er ist ein unermüdlicher Kritiker einer Gesellschaft, die es sich zunehmend zur Aufgabe macht, Menschen nicht wie Erwachsene, sondern wie Kinder zu behandeln und immer mehr auf Verbote statt auf Eigenverantwortung setzt. In Büchern wie »Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft« oder »Erwachsenensprache« hat er das lustvoll Ungesunde, Unreine und Unvernünftige in der Kultur gegen Reinigungsexzesse im Namen von Gesundheit und Sicherheit verteidigt. Und er hat Tendenzen, die heute als Wokeness oder Cancel Culture bekannt sind, schon kritisiert, als es diese Begriffe noch gar nicht gegeben hat. Robert Faller wird heute sein neues Buch »Zwei Enthüllungen über die Scham« vorstellen. Die Scham ist in jüngster Zeit ja zu einem allgegenwärtigen Affekt geworden. Kaum noch eine Tätigkeit, bei der uns nicht das Gefühl der Scham überkommt oder zumindest überkommen sollte. Ob beim Einkaufen, beim Verzehr des Schnitzels, beim Autofahren oder beim Fliegen. In Zeiten der Klimakrise ist schließlich auch das Alltäglichste, auf seine Nachhaltigkeit hin zu überprüfen. So finden sich zum Beispiel im Internet 17 Vorschläge für neue Formen der Scham, mit denen Menschen zu nachhaltigem Konsumverhalten animiert werden sollen. Zum Beispiel Autoscham bzw. Suffscham, Bauscham, Exportobstscham, Fastfoodscham, Fernreisescham bzw. Tourismusscham, Fleischscham, Flugscham, Kinderscham, Kreuzfahrtscham, Müllscham, Plastikscham oder auch Zuckerscham. Aber wir schämen uns nicht nur selbst für unser Verhalten oder unseren Körper, wir neigen auch immer mehr dazu, uns auch für andere Personen, deren Verhalten uns peinlich anrührt, fremd zu schämen. Und schließlich erleben wir gegenwärtig eine Welle der vor allem über soziale Medien ausgetragenen Beschämung von Menschen. Der Pranger, der Schandpfahl als Mittel der Demütigung, ist zurückgekehrt in die ach so aufgeklärten westlichen Gesellschaften. Aber es ist nicht mehr wie einst der Staat, der die öffentlich zugefügte Schmach als Straf- und Disziplinierungsmittel seiner Untergebenen einsetzt. Nein, das sind die Menschen selbst, die sich mit Hilfe digitaler Medien das Leben zunehmend zur Hölle machen. Wer immer sich heute in irgendeiner Weise im Internet und nicht nur dort exponiert, muss mit einem Shitstorm oder mit beschämenden Kommentaren rechnen. In einer moralisierenden Öffentlichkeit wird die Beschämung oder neudeutsch das Shaming auch zunehmend als Kampfmittel in der politischen Auseinandersetzung eingesetzt, in der nicht mehr das Argument zählt, sondern der Vorwurf einer beschämenden Handlung oder Äußerung. Und auch der Kulturbetrieb wird immer öfter zum Schauplatz schambasierter Auseinandersetzungen. Kulturelle Produktionen werden gecancelt, wenn sie mit dem Vorwurf des Rassismus oder Sexismus konfrontiert werden. Bilder werden abgehängt, Bücher vom Markt genommen, Denkmäler niedergerissen, angeblich weil sie mit Gewalt kontaminiert sind und uns nicht mehr zugemutet werden können. Kunst soll moralisch rein sein und frei von kultureller Aneignung. Daher sollen Gedichte von Schwarzen nur von Schwarzen übersetzt werden, wie im Fall der Amanda Gorman. Oder werden Musiker oder Musikerinnen schon mal wieder ausgeladen, wenn sie Dreadlocks tragen, wie zuletzt in der Schweiz. Und oft genügt es zur Begründung des Cancellings, dass sich Personen im Publikum unwohl fühlen. Es gab ja mal eine Zeit, da sollte Kunst verstören. Heute soll sie offenbar Wohlgefühl verschaffen. Woher kommt eigentlich diese zunehmende Lust an der Beschämung anderer? Sind wir einfach sensibler und unduldsamer geworden gegenüber Aggression, Ungleichheit und Ungerechtigkeit und reagieren deshalb eben empfindlicher und wütender auf diese? Oder sind wir nur schamloser im Verurteilen und rücksichtsloser im symbolischen Vernichten anderer geworden. Und was ist eigentlich Scham? Robert Faller hat mit den zwei Enthüllungen über die Scham einen fulminanten Essay geschrieben, in dem er sich Fragen wie diesen widmet. Er korrigiert dabei verbreitete Fehldeutungen der Scham in Theorie und Wissenschaft und kommt so zu erhellenden Einsichten und Ergebnissen, die unsere Gesellschaft und vor allem auch den vermeintlich progressiven Kräften in ihr ein vernichtendes Zeugnis ausstellen. Aber hören Sie dazu bitte Robert Faller selbst. Robert, bitte.
Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank, Peter Bilger, für die wieder mal ganz ausgezeichnete Einleitung. Schon habe ich was gelernt und muss manche Dinge, die ich mir vorgenommen habe, gar nicht mehr sagen. Wenn, wie Peter Bilger richtig ausgeführt hat, derzeit immer öfter Menschen von Scham erfasst werden, so sind zumindest zwei Aspekte hier maßgebend. Einerseits gibt es natürlich neue Dinge, die Scham erzeugen. So gibt es eben plötzlich sogenannte Social Media Scham, wenn Menschen eben aufhören, ihre Accounts auf einem dieser sogenannten sozialen Medien weiterzuführen. Andererseits aber passiert es auch, dass vertraute Dinge plötzlich zu Schamanlässen werden, eben wie bei der erwähnten Zuckerscham zum Beispiel. Und da ist es auffällig, dass es sogar Dinge sind, auf die man früher eher stolz gewesen wäre. Also die Generation meiner Eltern war noch stolz, wenn sie ein Haus gebaut hat. Jetzt muss man sich dafür schämen. Die waren auch stolz, wenn sie sich vielleicht einen Urlaubsflug leisten konnten. Heute dagegen leistet man sich Flugscham und ist darauf stolz. Wenn wir überlegen, ob es vielleicht in der Gegenwart zu einer Vermehrung von Schamursachen gekommen ist, dann kann man sicherlich auf der einen Seite sagen, es ist ganz klar, dass sehr viele Menschen sich zunehmend überflüssig fühlen. Freihandel und Automatisierung ersetzen Arbeitskräfte und so kommen sich Menschen, zum Teil auch junge Menschen, schon sehr schnell dequalifiziert vor. Ich sehe das etwa an meinen Studierenden. Kunststudierende können oft von so kleinen Jobs leben, weil sie Videoschneiden gelernt haben, weil sie Grafikdesign gelernt haben. Aber die, die jetzt 40 sind, werden zunehmend dequalifiziert, weil die 30-Jährigen die neuen Programme besser können. Also da entsteht sozusagen sukzessive Entqualifizierung und das ist vielleicht einer der Hauptanlässe von Scham, wenn man das Gefühl hat, man hat keine Funktion mehr, man ist irgendwie überflüssig. Ein anderer Aspekt, eine andere Schamursache besteht sicherlich darin, dass Menschen sich zunehmend exponiert fühlen. Fotos tauchen auf in den sogenannten sozialen Medien und dort werden die Menschen gnadenlos verächtlich gemacht. Das gilt vor allem für ganz junge Leute, Schülerinnen, Schüler. Da postet irgendwie der Ex-Freund ein Foto und schon fällt die ganze Klasse über einen her und so weiter. Das gibt den Menschen Grund, zum Gefühl, von vielen missbilligt zu werden oder von vielen ausgelacht zu werden. Insofern gibt es viele neue Schamgelegenheiten, die es früher vielleicht nicht gegeben hat. All das legt kulturtheoretisch die Frage nahe, ob wir denn vielleicht in einer Schamkultur leben. Dieser Begriff der Schamkultur wurde in den 1930er Jahren eingeführt in der amerikanischen Anthropologie von Margaret Mead und Ruth Benedict. Und die beiden haben vor allem zum Beispiel die Kultur Japans im Unterschied zur europäischen oder amerikanischen Kultur als Schamkultur beschrieben. Die Japaner haben eine Schamkultur, wir dagegen haben eine Schuldkultur. Der Unterschied der beiden besteht darin, wie jeweils das Sozialverhalten reguliert wird. In einer Kultur wie der japanischen geht das vorwiegend über die Fragen der Ehre oder der Scham. In einer Kultur wie der unseren hat das mit Schuld zu tun. Das hat ganz praktische Konsequenzen und führt zu eklatanten Unterschieden. Ruth Benedict, die von der amerikanischen Armee beauftragt worden war, 1944 eine Studie über den Feind anzufertigen, weil die amerikanische Armeeführung völlig ratlos war, womit sie es da zu tun hat mit dem japanischen Feind, hat eben die Kulturwissenschaften zu Hilfe geholt, um verstehen zu lernen, wie dieser Feind denkt und ethisch funktioniert. Ein Beispiel nur für den Unterschied. Sämtliche Armeen des Zweiten Weltkriegs haben zumindest über das Rote Kreuz die Namen ihrer Kriegsgefangenen ausgetauscht. Das ging sogar zwischen Hitler-Deutschland und Stalins Russland. Die haben zumindest dem Roten Kreuz die Namen von Kriegsgefangenen bekannt gegeben, sodass die Verwandten wenigstens wussten, dass ihre Angehörigen leben. Nur die japanische Armee hat das nicht getan. Das Rote Kreuz hat gebeten, das zu tun und hat nachgefragt, warum sie es nicht tun. Und dann haben die japanischen Kommandierenden gesagt, das können wir doch nicht machen, dann sind diese amerikanischen Soldaten ja entehrt. Also um sie zu schützen, haben sie das nicht gemacht. Und das war einer der Unterschiede, der den Amerikanern so rätselhaft vorgekommen ist, dass sie, was eigentlich ein seltener Fall ist, die Kulturwissenschaften zu Rate gerufen haben. Und Ruth Benedict hat dieses sehr schöne Buch geschrieben, Chrysantheme und Schwert, wo sie viele dieser Unterschiede erklärt und durch die Prinzipien einer japanischen Ehren- und Schamethik also verständlich macht. Die Frage, ob auch wir derzeit sozusagen vielleicht übergegangen sind von einer Schuldkultur in eine Schamkultur, diese Frage scheint zunächst bejahbar anhand von drei Details oder drei Motiven. Das erste Motiv wäre, dass schon Kleinigkeiten bei uns zu massiver Aufregung führen. Peter Blieger hat schon angedeutet, kleinste Details, jemand sagt ein falsches Wort oder jemand lacht im falschen Moment, das kann schon zum Ruin zum Beispiel einer Politikerkarriere führen. Sie erinnern sich vielleicht noch an dieses fatale Foto des CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet bei der Hochwasserkatastrophe, der stand da im Hintergrund, hat mit irgendwem gelacht und vorne herrschte eben das Elend dieser Überschwemmung und eigentlich war er in diesem Moment ruiniert. Obwohl man ja nicht weiß, warum er gelacht hat. Es kann ja sein, dass der Arme gesagt hat, ich habe geglaubt, meine Familie ist umgekommen und in Wirklichkeit haben mich die gestern aus Mallorca angerufen. Und das hätte ja auch ein erleichtertes Lachen sein können, aber es ist ganz egal. Es hat furchtbar ausgesehen und Laschet war ich in diesem Moment ruiniert. Das wäre ein eklatanter Unterschied zu einer Schuldkultur. Denn in einer Schuldkultur geht es immer darum, dass man über sehr kleine Ärgernisse nobel hinwegsieht und erst bei größeren Ärgernissen dann die Gerichte und den Anwalt einschaltet. Das ist bei einer Schamkultur offenbar anders, das sind kleine Details, ganz aussagekräftig und führen zu großen Verwerfungen. Ein zweites Motiv, das es vielleicht nahelegt zu denken, dass wir in einer Schamkultur leben könnten, besteht darin, dass bei uns offenbar nun der Augenschein genügt. Es genügt, wenn jemand sagt, er fühlt sich verletzt, er fühlt sich unwohl oder man schäme sich für jemanden, so wie das zum Beispiel Saskia Esken und Kevin Kühnert von der deutschen SPD gemacht haben gegen ihren Parteigenossen, den ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse, nachdem der einen relativ besonnenen Artikel über Identitätspolitik veröffentlicht hatte. Also man macht sich gar nicht mehr die Mühe, zu argumentieren, zu sagen, in welchen Punkten man das falsch oder kritikwürdig findet, sondern man sagt einfach, man schämt sich für den Parteigenossen und dann ist der eigentlich schon beschädigt, hat keine Möglichkeit der Verteidigung oder der Erwiderung, der Klarstellung und ähnliches. Es genügt, dass es so aussieht, als wenn jemand irgendwie sich schämen würde und schon ist der Augenschein gegeben, der bei der Scham ja offenbar das Entscheidende ist. Es gibt nicht wie in einer Schulkultur so etwas wie eine Unschuldsvermutung, eine Wahrheitsfindung, eine Abwägung von Gründen und ähnliches. Und das dritte Motiv, das in unserer Kultur auffällig ist und vielleicht auch wieder auf die Vorherrschaft einer Schamkultur hindeuten könnte, ist der Umstand, Peter Bilger hat ihn erwähnt, dass in unserer Kultur fortwährend jetzt etwas weg muss. Irgendwas muss von der Bildfläche verschwinden. Das ist sehr typisch auch für die Scham, etwa auch für solche Kulturen, wie sie Sigmund Freud in seiner Schrift Totem und Tabu analysiert hat, auf den Grundlagen der neuesten anthropologischen Erkenntnisse, die Freud damals zur Verfügung standen. Also das ist sehr typisch auch für Stammeskulturen, wenn man da einen ganz kleinen Fehler gemacht hat, von der Nuss des Häuptlings gegessen, ohne zu wissen, dass das seine war und so, dann muss man sofort von der Bildfläche verschwinden. Es kann sein, dass die Leute am liebsten Menschen tot sein wollen, dass sie sogar wirklich sterben aufgrund so einer Sache und ähnliches. Bei der Scham ist ganz charakteristisch, dass etwas weg muss. Das ist sehr lehrreich in Bezug auf die Scham. Ich werde später nochmal auf diesen Aspekt zurückkommen. Und genau das zeigt sich ja bei uns. Bei uns muss auch ständig etwas weg. Die Kabarettistin darf nicht auftreten, der Wissenschaftler darf nicht vortragen, das Denkmal muss verschwinden und so weiter. Das ist anders als in einer Schuldkultur, denn als Grundprinzip könnte man ja sagen, in einer Schuldkultur muss immer etwas her. Da ist immer irgendwas zu wenig und da muss man zum Beispiel Geld nachzahlen oder man muss für eine bestimmte Zeit ins Gefängnis, um das wieder gut zu machen, oder man muss soziale Arbeit leisten oder man muss zumindest sich entschuldigen. Also es müssen immer Zusatzleistungen erbracht werden, weil vorher offenbar irgendwas zu wenig war. Es muss etwas her. Bezeichnend übrigens dabei auch bei der Schuldkultur, dass das immer ein Maß hat. Also man muss so und so viel zahlen, man muss so und so lange ins Gefängnis, man muss so und so viel arbeiten und so weiter. Das ist immer quantifizierbar und hat ein Maß. Bei der Scham dagegen ist es immer total. Irgendwas muss sofort ganz weg, am besten für immer. Das heißt, wir können hier eine erste, auch theoretisch aufschlussreiche Charakterisierung gewinnen an dem, was wir auch gegenwärtig beobachten können. Bei der Schuld handelt es sich immer um ein zu wenig und die Schuld bezieht sich auf Handlungen. Und dieses mangelhafte Handeln lässt sich in einem bestimmten Maß korrigieren. Bei der Scham handelt es sich immer um ein zu viel, um etwas Totales, das weg muss. Die Scham bezieht sich nicht auf das Handeln der Menschen, sondern auf ihr Sein. Sie müssen als Ganze weg. Es gibt allerdings einen Aspekt, der uns doch ganz massiv von einer Schamkultur unterscheidet. Und das ist, glaube ich, das, was wir ja unserer Kultur vorhalten müssen und was uns erlaubt zu erkennen, dass wir eben nicht in einer Schamkultur leben. Das Auffallende an unserer Kultur besteht ja eben darin, dass die Leute plötzlich stolz sind auf ihre Scham. Und das ist der Scham eigentlich nicht eigen. Menschen, die sich schämen, verkriechen sich ja eher, die schämen sich sogar noch ihrer Scham. Aber bei uns gibt es Menschen, die sind wahnsinnig stolz und posaunen das wahnsinnig gern hinaus. So wie die beiden SPD-Politiker, die es gerne gesagt haben, dass sie sich für wen anderen schämen. Und wir treffen dauernd Leute, die eben gerne auch dieses neue Wort verwenden, dass sie sich fremd schämen für jemanden anderen. Das ist übrigens ein interessanter Punkt an der Scham. Das Wort ist neu, aber die Sache nicht. Die Scham unterscheidet sich tatsächlich hier von der Schuld, dass bei der Scham immer die Peinlichkeit die ganze Gruppe betrifft. Bei der Schuld ist das relativ einfach, nicht? So wie bei Agatha Christie, da findet Hercule Poirot am Schluss den einen Schuldigen meistens. Es sei denn, es sind mehrere. Aber im Normalfall gibt es einen Schuldigen und alle anderen sind es nicht. Bei der Scham dagegen ist es komplizierter. Die Scham scheint immer eine ganze Gruppe zu betreffen. Das ist sozusagen das Charakteristische, das diesem Wort Fremdschämen zugrunde liegt. Man schämt sich auch nicht nur für Leute, die in irgendeinem nachvollziehbaren Zusammenhang zu einem stehen. Das ist auch eigentümlich. Es wäre ja irgendwie noch verständlich, wenn sich Eltern für ihre Kinder schämen oder, wie es heute häufiger der Fall ist, Kinder für ihre Eltern. Die 10-Jährigen rufen am Schulausgang, Mama, bleib weg, du bist peinlich oder so. Oder Doktorväter für ihre Doktoranden oder umgekehrte Doktoranden für ihre Doktorväter und so weiter. Aber das sind immer nachvollziehbare Zusammenhänge, wo eine gewisse Verantwortlichkeit besteht und die Zurechnung sozusagen nachvollziehbar ist. Aber die Scham ist eigentümlicherweise auch dort sozusagen kollektiv, wo die Menschen gar nichts miteinander zu tun haben und nicht verantwortlich sind für die Peinlichkeit des anderen. Ein schönes Beispiel dafür gibt es in dem Film Leoparden küsst man nicht von 1938, Screwball Comedies, wissen vielleicht Howard Hawks, mit Cary Grant und Catherine Hepburn in der Hauptrolle. Und das Zusammenspiel dieser beiden Protagonisten beginnt immer äußerst unglücklich. Immer wenn der Cary Grant seine Absichten verfolgt, kommt plötzlich die Catherine Hepburn daher und durchkreuzt sie. Also sie verwechselt das Auto und fährt mit seinem weg, statt mit ihrem und so weiter. Und dann ist er endlich irgendwann einmal allein in einem noblen Restaurant und will dort Abendessen. Plötzlich kommt sie schon wieder, auch sehr nobel angezogen, in einem langen Abendkleid. Und er sagt zu ihr, also sie will sich entschuldigen für all die Missgeschicke, die vorher waren, und er will nur weglaufen. Und sie schnappt ihn aber beim Frack und zerreißt seinen Frack. Und jetzt ist er ganz genervt und sagt, also er will jetzt eigentlich nur die Augen schließen und bis 10 zählen, und er bittet sie danach dann verschwunden zu sein. Und sie geht daraufhin entrüstet weg. Er steht aber mit dem Fuß auf ihrem langen Rock, und daraufhin reißt aus ihrem langen Rock hinten eine Bahn aus, und sie steht quasi ab der Hüfte unten im Freien, was 1938 in einem Lokal offenbar ein großer Fauxpas war. Und Cary Grant sieht das, und daraufhin läuft er ihr nach und versucht, diese Blöße unbedingt zu bedecken, was sehr komisch ist. Zuerst nimmt er seinen Zylinder und hält ihn hinter ihr Gesäß, und dann geht er ganz nah hinter sie, und dann sagt sie, was er jetzt schon wieder von ihr will, und dann erklärt er sie vorsichtig, und dann gehen die beiden ganz peinlich berührt so in so einem Gänsemarsch hintereinander hinaus, und natürlich schauen dann alle erst recht auf sie. Aber das Interessante an dem Beispiel ist eben auch, dass hier die Scham und die Peinlichkeit sofort geteilt wird, obwohl Cary Grant sich überhaupt nicht verantwortlich fühlt für die Dame und auch eigentlich sich nicht schuldig fühlt, dass jetzt die Peinlichkeit entstanden ist, aber trotzdem muss man die Peinlichkeit vermeiden. Das ist etwas sehr Bezeichnendes an der Scham, und wenn wir diesen Stolz, der hier zum Ausdruck kommt, in dem Ausdruck "ich schäme mich fremd für den anderen" analysieren, dann kann man sagen, das Neue ist nicht, dass die Leute fühlen, dass die Peinlichkeit kollektiv ist und eine solidarisch geteilte Tatsache, sondern das Neue ist, dass die Menschen das Gefühl haben, diese Solidarität, die ihnen da abverlangt wird, abstreifen zu können, indem sie sagen, der andere ist peinlich, ich zeige jetzt noch mit dem Finger auf ihn, damit alle klar wissen, dass ich es nicht bin. Da hat Cary Grant ganz anders gehandelt. Und das ist ein Merkmal, das uns hilft, etwas zu verstehen, was die Anthropologen bis heute als Irrtum mitschleppen, und ein Irrtum, der sich in die gesamten Kulturwissenschaften verbreitet hat. Aus der richtigen Erkenntnis, dass Kulturen sich darin unterscheiden, ob sie nach dem Prinzip der Scham oder der Schuld operieren, haben schon Ruth Benedict und Margaret Mead den Fehlschluss gezogen, dass Schamkulturen außen geleitet wären. Sie haben also gedacht, Schuldkulturen, das sind Kulturen, wo man die innere Stimme des Gewissens hört, selbst wenn die anderen gar nicht wissen, dass man was falsch gemacht hat, fühlt man sich trotzdem innerlich schuldig. Während bei Schamkulturen ist es umgekehrt, nur dadurch, dass die anderen irgendwas an mir sehen, was peinlich ist und das missbilligen, entsteht Scham, und ich selber bin sozusagen innerlich vielleicht gar nicht davon berührt, und wenn die anderen das nicht wissen, dann bin ich völlig intakt und es entsteht keine Scham. Das ist überspitzt formuliert diese Vorstellung, die hinter der Idee vom außen geleiteten Charakter der Scham steckt. Also die Schamkulturen, das wären eigentlich moralisch heteronome Kulturen, wo man nur auf das Urteil der anderen hört, während man bei der Schuldkultur schon ein bisschen reifer ist, so wie größere Kinder, die schon ein eigenes Über-Ich haben und dann schon die Stimme des Gewissens hören, während die kleinen Kinder ja nur darauf aufpassen, ob die Eltern das merken, dass sie die Schokolade genascht haben. Also ungefähr so haben Ruth Benedict und Margaret Mead die Schamkulturen beschrieben, und das hat entrüstete Aufschreie natürlich nach sich gezogen, ohne dass es aber gelungen wäre, den Irrtum in Bezug auf die Schamkultur zu korrigieren. Die Tatsache, dass Scham kollektiv ist, liefert uns aber eigentlich den Schlüssel für dieses Problem. Der Schlüssel liegt darin, wenn wir uns die Frage stellen, wann bricht die Scham eigentlich aus? Und hier haben die Anthropologinnen aus ihren eigenen Beobachtungen eine falsche Beschreibung abgeleitet. Die Auffassung von Ruth Benedict und Margaret Mead war, Die Scham bricht dann aus, wenn die Peinlichkeit von den anderen wahrgenommen wird. Also wenn zum Beispiel der Präsident Wolfowitz von der Weltbank ein Loch im Socken hat, wenn er eine türkische Moschee betritt und das geht als Pressefoto um die Welt und alle sehen es, dann bricht die Scham aus. So etwa könnte man das beschreiben. Wenn man aber die Beispiele der Anthropologen selber ansieht, kommt man zu einem ganz anderen Schluss. Ein Kernbeispiel aus der Anthropologie zu dieser Frage stammt von Bronislaw Malinowski, der auf den Trobriand-Inseln so einen Fall beobachtet hat. Da gab es einen jungen Mann, der hatte ein verbotenes Verhältnis mit einer bestimmten Cousine. Sie wissen vielleicht, da herrschen strenge Heiratsregeln, da gibt es unterschiedliche Gattungen von Cousinen und Cousins, Parallelcousinen und Kreuzcousinen und die einen darf man heiraten und die anderen auf keinen Fall. Und jedenfalls, der hatte irgendwie mit der Falschen ein Verhältnis. Das haben aber alle gewusst in dem Stamm, die haben sogar Witze drüber gemacht und so weiter, das war nicht weiter schlimm. Bis eines Tages ein Rivale dieses jungen Mannes das öffentlich in die Welt hinaus posaunt hat. Und daraufhin fühlte sich der arme junge Mann so entehrt, dass er auf eine Palme gestiegen ist, eine lange Rede gehalten hat und sich dann von der Palme gestürzt hat. Das alles berichtet Malinowski. Dieses Beispiel ist aber sehr lehrreich für die Anthropologie und für die Kulturwissenschaften, denn es zeigt eines. Die Scham bricht nicht dann aus, wenn die anderen von der Peinlichkeit erfahren, sondern die Scham bricht dann aus, wenn es den anderen unmöglich wird, weiterhin so zu tun, als ob die Peinlichkeit nicht existierte. Das ist ja eigentlich das ganze Problem der Scham. Wenn Sie in einer Vorstandssitzung sitzen und der Chef hat einen kleinen Tintenfleck am Hemd, dann ist das ein bisschen peinlich, aber alle, die da dabei sind, sind eigentlich aufgefordert, jetzt daraus kein Problem zu machen und das nicht beim Namen zu nennen. Und wenn das gelingt, dann ist der Anschein gewahrt und die Scham abgewehrt. Und alles, was Menschen unternehmen, um anderen Beschämung zu ersparen, ist eigentlich genauso ein diskretes Verhalten. Ich glaube, man könnte in diesem Sinn auch Andersens Märchen von des Kaisers neue Kleider neu lesen. Ja, Sie wissen, dass alle bewundern, wie wunderbar der nackte Kaiser gekleidet ist, bis das kleine Kind ruft, der Kaiser ist ja nackt und dann fällt es allen wie Schuppen von den Augen und sie erkennen, dass das der Fall ist und der Kindermund spricht die Wahrheit und so weiter. So wird das Märchen meistens gelesen. Ich glaube aber, man könnte es genau umgekehrt lesen. Wenn der Kaiser tatsächlich aus welchem Grund auch immer nackt vorbeireitet, dann haben die Untertanen die diskrete Verpflichtung, so zu tun, als wäre er erstklassig gekleidet. Und nur ein Kind versteht vielleicht nicht, dass es unter Erwachsenen diese Abmachung gibt, dass man in so einem Fall so zu tun hat, als ob. Und das Kind versteht das halt nicht und sagt das dann. Und dann ist sozusagen dieses als ob geplatzt und dann entsteht Scham. Die Scham ist also nicht heteronom, sondern die Scham betrifft alle. Und wenn wir uns die Frage stellen, wen täuschen die denn eigentlich, wenn sie so tun, als ob? Das ist ja sozusagen ein Theater, das für irgendwen gespielt wird, aber da alle Anwesenden ja eingeweiht sind in das Theater, kann es nicht die Funktion haben, irgendjemanden von den Anwesenden zu täuschen. Das ist der entscheidende Punkt an diesem Problem. Zum Glück gibt es in der Psychoanalyse einen nicht so bekannten Schlüssel zur Lösung dieses Problems. Octave Manoni, ein Kollege von Jacques Lacan, hat in den 1960er Jahren Aufsätze zu diesem Problem geschrieben, wo er immer wieder auf diese Tatsache gestoßen ist, dass es in der Gesellschaft oft Illusionen gibt, von denen man nicht weiß, wen sie täuschen sollen. Das bekannteste Beispiel ist etwa die Höflichkeit. Also wenn zwei Kollegen, die genau wissen, dass sie einander hassen, am Morgen sagen, guten Morgen, wie geht's Ihnen, Herr Kollege? Und der andere sagt, danke, bestens und Ihnen und so weiter. Dann spielen ein Theater, von denen beide wissen, dass das ein Theater ist. Dennoch aber ändert sich was, wenn sie das so machen und einander nicht einfach plump heraussagen, was sie voneinander wirklich denken. Und es ändert sich etwas, weil sie eigentlich so gehandelt haben, als würde ihnen jetzt noch jemand von einer anderen Firma zuschauen, dem gegenüber sie das schmutzige Firmengeheimnis nicht preisgeben möchten. Und indem sie dieses Geheimnis wahren, entsteht eine bestimmte Solidarität zwischen ihnen, auch dann, wenn niemand wirklich zuschaut. Wen täuschen sie also? Das ist auch die Frage von Manoni. Und Manoni hat daraufhin eine gute Antwort, glaube ich, gegeben. Er sagt, wir haben ja, das wissen wir auch von Freud schon lange, auch innere psychische Beobachtungsinstanzen. Bekannteste ist das Über-Ich, das sozusagen unsere Handlungen, aber auch unsere Absichten kennt und beurteilt, weswegen wir eben manchmal Gewissensbisse oder Schuldgefühle haben. Aber, sagt Manoni, wir haben eben vielleicht noch andere Beobachtungsinstanzen und das, was wir da adressieren, wenn wir so ein Als-Ob aufrechterhalten, wenn wir so tun, als ob bei der Höflichkeit, obwohl alle wissen, das ist jetzt ein Theater, trotzdem halten wir den Schein aufrecht, da, sagt Manoni, versuchen wir, eine andere Beobachtungsinstanz in uns zu täuschen, nicht das Über-Ich, sondern etwas Bescheideneres, sowas vielleicht wie ein Kind in uns, das auch auf diese Dinge schaut und für das wir immer einen Anschein wahren müssen. Und das ist eine innere Beobachtungsinstanz, die auf uns schaut, die aber die Besonderheit hat, dass sie nur auf Äußerlichkeiten schaut. Das ist sozusagen das Kindliche an dieser innerpsychischen Instanz. Und das ist, glaube ich, ganz typisch für die Fälle, in denen Scham auftritt. Wenn nämlich eine Peinlichkeit auftritt, wenn irgendwas plötzlich unfreiwillig komisch ist oder sehr peinlich, ne? Man kann sich vorstellen, man möchte vielleicht der Witwe eines Freundes beim Begräbnis aufrichtig kondolieren und den Schmerz ausdrücken über den Verlust und blöderweise rutscht man ein bisschen aus, während man ihr die Hand geben will und stolpert dann samt der Witwe in das offene Grab. Das würde sozusagen in gewisser Weise die Atmosphäre dieses Begräbnisses verderben. Alle würden zwar wissen, das war jetzt nur ein Missgeschick, aber alle würden zugleich auch spüren, das hat aber unglaublich blöd ausgeschaut. Und das ist ja echt der Charakter der Peinlichkeit. Peinlichkeit empfinden wir meistens gar nicht so, indem wir denken, also ich finde das jetzt wirklich peinlich, sondern wenn der Weltbankpräsident Wolfowitz mit dem Loch im Socken auftritt, weiß ich genau, der arme Mann hat einen schweren Arbeitstag hinter sich, wer weiß, wo der schon überall hinlaufen muss, da kann man leicht ein Loch im Socken kriegen. Das kann ich mir alles beruhigend sagen, aber irgendwie steckt ein Kind in mir, das sagt, ja, der hat aber ein Loch im Socken. Das schaut ganz blöd aus, wenn gerade der Weltbank Präsident sozusagen einen löcherigen Sparstrumpf hat oder sowas nicht. Also diese Beobachtungsinstanz, die Manoni da zu Recht hervorgekehrt hat, müssen wir in Rechnung stellen, wenn wir mit sozialen Vorgängen zu tun haben, bei denen ein als ob, ein Augenschein gewahrt werden muss und bei denen es so zugeht, als ob irgendwer getäuscht werden müsste, der aber niemand von den Anwesenden ist. Es handelt sich um eine innere Beobachtungsinstanz und das ist sehr entscheidend, um überhaupt diesen Begriff der Schamkultur zu retten, denn das zeigt, dass die Schamkultur keineswegs heteronom ist. Die hängt nicht nur vom Urteil der anderen ab, sondern jede von uns trägt so einen Beobachter in sich, der sagt, das hat jetzt aber lächerlich ausgeschaut oder das hat peinlich ausgeschaut und der uns sozusagen gegen unser besseres Wissen hier nervt mit seiner Oberflächlichkeit, auf der er so beharrt. Zugleich steckt in diesem Problem die Lösung der Frage, warum wir keine Schamkultur sind. Denn wenn Leute sagen, dass sie sich fremd schämen, da weisen sie eben dieses Gebot von sich, das die Scham ihnen eigentlich auferlegt, die sagt, okay, ihr seid jetzt Teil dieser Gruppe, ihr habt gefälligst jetzt den Mund zu halten und so zu tun, als ob die Peinlichkeit nicht existierte. Das ertragen die Leute heute nicht. Das empfinden sie als normierend und das schränkt ihre Freiheit oder ihr Selbstgefühl offenbar massiv ein und sie spüren zwar diesen Impuls, dass sie jetzt eigentlich drüber hinwegsehen müssten, aber der Impuls ist für sie so kränkend, dass sie sofort aufschreien müssen und sagen müssen, ich schäme mich jetzt fremd für einen Kollegen, der jetzt den Fleck auf dem Hemd oder das Loch im Socken hat. Wenn das richtig ist, dass es sich bei der Scham um einen Affekt handelt, der genau wie die Schuld von einer inneren Beobachtungsinstanz ausgelöst wird, aber von einer Beobachtungsinstanz, die anders funktioniert als das Über-Ich, dann können wir vielleicht auch bestimmte andere Züge der Scham besser erklären. Weil sozusagen der erste Hauptirrtum über die Scham wäre außengeleitet, von den Anthropologen begangen wurde, gibt es einen zweiten Hauptirrtum über die Scham, der von den Psychoanalytikern begangen wurde und der bis heute nachwirkt in vielen Maßnahmen, die man ergreift, mit denen man hofft, Menschen Scham ersparen zu können. Also indem man zum Beispiel versucht, die dicken Menschen nicht zu beschämen, indem man nicht nur dünne Models auf die Laufstiege schickt, sondern jetzt auch dicke, sogenannte Super-Size-Models. Da denkt man sich, dann denken die Dicken, dicke gibt es auch, da kann man auch Model werden, muss ich mich nicht schämen, dass ich dick bin. Das ist, glaube ich, ein zu einfacher Kalkül, den man auf diesen zweiten Irrtum über die Scham zurückführen kann. Während die Anthropologen dachten, die Scham wäre ein außengeleiteter Effekt, haben die Psychoanalytiker sehr wohl verstanden, dass die Scham durch innerpsychische Beobachtung entsteht, dass die Scham auch ein autonomes moralisches Gefühl ist. Jede handelt mit sich genauso wie die Schuld auch die Scham aus. Das hat Leon Wurmser 1980 in einer bewundernswerten riesigen Studie über die Scham sehr gut erkannt. Die Maske der Scham heißt dieses schöne Buch von Wurmser, das in vielen großartig ist und sehr, sehr gute Beobachtungen zusammenträgt, aber einen Hauptirrtum, glaube ich, enthält, nämlich Wurmser, geschützt vor dem Irrtum der Anthropologen, nimmt an, die Scham kommt von innen, völlig richtig, aber er ordnet sie dem Über-Ich zu. Und das ist, glaube ich, der Fehler, den man mit Manonis Hilfe beheben kann. Würde die Scham vom Über-Ich ausgehen, dann würde sie ja immer in einem zu wenig bestehen. Wurmser sagt, die Scham entsteht, wenn ein Abstand zu einem gefühlten Ideal entsteht. Also wenn ich in der Leichtathletik 1000 Punkte brauche und ich erreiche nur 997 und mir fehlt 3 Punkte, dann schäme ich mich vielleicht, weil ich die Olympia-Qualifikation nicht geschafft habe oder sowas. Wir haben aber gesehen, dass die Scham ja immer mit einem zu viel zu tun hat und nicht mit einem zu wenig und dass deshalb bei der Scham ja auch immer etwas weg muss und nicht her. Darum müssen wir, glaube ich, sagen, die Scham hat eine andere Beobachtungsinstanz. Das kommt nicht vom Über-Ich, das immer ein zu wenig feststellt am Handeln, sondern es kommt von einer anderen Instanz, die immer ein zu viel feststellt und die einem immer sagt, du bist peinlich, du bist hier fehl am Platz, du hast hier nichts zu suchen, du bist ein obszöner Überschuss hier. Das sagt diese Instanz und darum kann man dieses Problem nicht beschreiben als, wie das dann in der Philosophie auch genannt wurde, als ein Problem des Idealungenügens. Also ich habe ein Ideal, ich will 1000 Punkte erreichen, nur ein paar weniger und dann schäme ich mich wegen dieses Mangels. Die Scham ist kein Effekt, der bei einem Mangel eintritt, sondern bei einem Überschuss. Und das wäre sozusagen mein letzter Punkt fürs Erste. Ich glaube, das muss uns skeptisch machen in Bezug auf viele dieser Strategien, die im Moment sehr modisch sind und die eigentlich auch sowas wie einen Zeitgeist widerspiegeln. Ich glaube, es gibt in unserer Kultur eine ganz massive Feindseligkeit gegen alles, was vielleicht ideal sein könnte, was vielleicht vorbildhaft wirken könnte. Sowas nennt man heute sehr schnell normierend. Ja, da macht mir was vor, jemand, wie ich sein soll, dabei bin ich doch ganz anders und wieso soll ich so sein wie der? Ist eigentlich eine Frechheit, dass der das so macht, ja, und ich soll das auch so machen. Also dieses Ressentiment gegen das Ideale ist, glaube ich, sehr charakteristisch für unsere Kultur und darum gibt es auch so eine ganz starke Sehnsucht, jeder Größe, die irgendwo entstanden ist, sofort irgendwas nachzuweisen. Also Kolumbus war gegen die Schwarzen und Churchill war sicher auch ein Rassist. Und also jedes Denkmal, das wir nur finden können, da sehen wir sofort nach, ob wir das nicht vielleicht stürzen können. Und das hängt, glaube ich, mit diesem Ressentiment oder dieser Rancune gegen das Ideale zusammen. Dieses Ressentiment rechtfertigt sich damit, dass es ähnlich denkt wie Wurmser. Es sagt, wenn es Ideale gibt, dann sind doch die Menschen arm, die diese Ideale nicht erreichen. Da gibt es Leute, die können in Wimbledon Tennis spielen und das ist doch eine Frechheit, dass die im Fernsehen kommen, weil wenn ich nicht so gut Tennis spielen kann, muss ich mich doch eigentlich in Grund und Boden schämen. Komischerweise schauen aber die Leute, die nicht so gut Tennis spielen können, da eigentlich ganz gerne zu. Das muss einem doch zu denken geben. Aber die denken so, also jeder, der irgendwas besser kann, irgendwas mehr weiß, ist eigentlich beschämend und die müssen alle weg. In der Kunst gibt es diese Tendenz schon länger Der Kunsttheoretiker Wolfgang Ulrich hat das in einer programmatischen Schrift in den 1990er Jahren noch eigentlich wohlwollend zu beschreiben versucht, indem er ein Buch mit dem Titel Tiefer hängen veröffentlicht hat. Und er hat gesagt, das ist doch eigentlich gut, jetzt kommt die Kunst nicht mehr so groß daher, da stehen die Betrachter nicht wie angewurzelt vor einem Fürsten, vor irgendwas ganz Großartigem und Erhabenen und sagen, oh, das ist jetzt Picasso, das ist sicher für die Ewigkeit oder das ist 12-Ton-Musik, Schönberg, Wahnsinn, das wird man noch in 100 Jahren bewundern und uns wird man beneiden, dass wir da dabei waren. Schrecklich, sagt Wolfgang Ulrich, ist ja eigentlich völlig undemokratisch, dass das Kunstwerk so ein Riesending ist, vor dem wir auf die Knie fallen sollen. Ist doch besser eigentlich, wenn die Kunst ein bisschen bescheidener daherkommt, so wie jetzt in den Kunsträumen, wenn sie da reinkommen, das sind keine gerahmten Bilder, die großartig gemalt sind, sondern das ist vielleicht eine kleine bescheidene Zeichnung, so auf einem Notizzettel, die mit Stecknadeln an die Wand geheftet wird. Das kann man auch gleich wieder wegtun, wenn es stört. Und so tritt die Kunst im Moment auf, sehr temporär, ohne großen Anspruch, schon gar nicht auf Überzeitlichkeit oder Ewigkeit, sondern gerade jetzt und wenn es nicht passt, räumen wir es wieder weg, sagt Wolfgang Ulrich, das ist doch gut, tiefer hängen. Ja. Ich glaube, er hat dann bald darauf begonnen, auch die Gefahren dieser Tendenz zu sehen. Aber ich glaube, es ist eine der Studien, die eine Kulturtendenz sehr, sehr gut erkannt und analysiert hat, die mit dieser Rancune gegen das Ideale, das Große, das Vorbildhafte zu tun hat. Die falsche Idee, glaube ich, die in diesen kulturellen Entschämungsstrategien am Werk ist, lautet eben, wenn man die Ideale tiefer hängt, dann sind sie ja leichter zu erreichen. Es wäre ja besser, man zeigt statt dem Wimbledon-Finale vielleicht das Regionalliga-Finale, Bludenz gegen Feldkirch. Sind vielleicht auch noch gute Tennisspieler, aber vielleicht nicht ganz so gut. Und dann könnten mehr Leute das Gefühl haben, also da könnte ich auch hinkommen mit ein bisschen Übung. Das wäre weniger beschämend und wenn man es noch amateurhafter anlegt, dann hätten noch mehr Leute Freude dran. Ne? Das ist aber, glaube ich, eben ein Fehler, weil man hier immer voraussetzt, dass die Menschen, die sich schämen, einen intakten Idealbezug hätten und nur das Ideal leider quantitativ um ein paar Grade verfehlen und das würde Scham auslösen. Und das, glaube ich, ist eigentlich eine Grundfehleinschätzung, die nicht dazu beiträgt, dass man den Menschen Scham erspart, sondern die dazu führt, dass die Scham der Menschen noch anwächst. Denn das Problem der Scham besteht eben darin, dass die Menschen sich gar nicht identifizieren können, dass die überhaupt keinen Bezug für sich auf irgendwas sehen. Das ist eben nicht so wie bei den Sportlern, die sagen, na gut, also bis Wimbledon schaffe ich es vielleicht nicht, aber vielleicht in die Regionalliga oder zumindest im Amateurverein ein bisschen Glanz kann da auch für mich entstehen. Die sind sportlich, die nehmen das auch sportlich, wenn sie es nicht so weit schaffen. Das ist aber nur möglich, weil sie einen intakten Bezug auf ein Ideal haben. Insofern sind Ideale eigentlich nie beschämend. Beschämend ist es, wenn man für das, was man selber ist, überhaupt kein Vorbild findet oder überhaupt kein Terrain, auf dem das einen Platz hätte. Wenn man sozusagen einen Sport betreibt, den niemand anderer kennt. Das ist das Schamauslösende. Und darum, glaube ich, schämen sich im Moment immer mehr Menschen, gerade die, die sagen, sie müssen jeder Normierung entgehen. Und also zum Beispiel die Geschlechter, das sind ja grauenhafte, heteronormative Normierungen, wenn da Männer und Frauen sind. Nein, es gibt 72 Geschlechter oder noch mehr, wenn sie wollen. Und dann sind sie die Nummer 72 und nur komischerweise gibt es niemanden anderen, der auch 72 ist und sie wissen dann überhaupt nicht, wie sie ein guter 72er sind. Ja? Das ist, glaube ich, das Problem, das Scham auslöst und diese Menschen, die man eben hier zu befreien hofft, die stürzt man, glaube ich, durch das Scheitern von Identifizierungen in tiefere Scham. Damit komme ich zu meinem Schluss fürs Erste. Ich glaube, wenn man sich überlegt, warum in unserer Kultur so viel Scham herrscht oder zumindest behauptet wird, warum andererseits auch sehr viel Scham herrscht, die nicht so stolz erklärt wird, sondern eher still erlitten wird, und warum unsere Kultur in so hohem Maß Scham erzeugt, wohingegen ja Schamkulturen in hohem Maß bemüht sind, anderen die Beschämung zu ersparen. Das ist ja das Charakteristische an der japanischen Kultur, das, was die Europäer so ärgert, wenn sie in Japan jemanden nach dem Weg fahren. Ne? Wenn sie irgendwen fragen, geht es hier nach Shinjuku, dann wird der niemals Nein sagen. Ne? Auch wenn das völlig verkehrt ist. Ja? Der wird sagen, da werden Sie ungefähr 7 Stunden brauchen. Sie könnten aber auch da fahren, da brauchen Sie eine halbe Stunde. Aber der würde nie Nein sagen, ja? Um sie nicht zu beschämen. Das ist charakteristisch für eine Schamkultur, während eben wir sozusagen ständig mit dem nackten Finger auf angezogene Menschen zeigen und sehr viel Beschämung ausüben und insofern keine Schamkultur sind. Ich glaube, wenn man überlegt, warum entsteht bei uns so viel Scham, dann erscheint mir etwas ganz entscheidend. In der Soziologie spricht man seit einiger Zeit davon, dass wir in einer Abstiegsgesellschaft leben. Sehr viele Menschen, bis hinein in die oberen Mittelschichten, haben nicht mehr das Gefühl, dass es ihnen morgen besser gehen wird, dass ihre Kinder was Besseres werden könnten, so wie vielleicht noch in meiner Generation, meine Eltern und Großeltern, die konnten noch denken, meine Kinder, die können studieren, die können reicher werden als wir, die werden sich Sachen leisten können, die wir nicht haben konnten. Das war eine Perspektive, die diese Menschen hatten und auf die sie hinarbeiten konnten in der Moderne. In der neoliberalen Postmoderne ist das nicht mehr der Fall. Selbst sehr wohlhabende Menschen sagen, naja, ich werde jetzt dieses Haus verkaufen und vielleicht noch eine Wohnung kaufen, weil meine Kinder, die studieren Philosophie und Kunst, die werden sich das Haus nicht mehr leisten können, aber vielleicht die Wohnung und Ähnliches. Sie kennen das sicher auch im Bekanntenkreis. Das bezeichnet man eben als Abstiegsgesellschaft. Selbst Menschen, die gute Jobs haben, unterscheiden sich von Menschen sogar mit weniger guten Jobs vor 30, 40 Jahren darin, dass sie nicht sicher sind, ob sie in 2 Jahren auch noch diesen guten Job haben werden. Und insofern sind den Menschen sehr viele Zukunftsperspektiven abhanden gekommen. Menschen können sich kaum mehr im Hinblick auf das entwerfen, was sie morgen werden könnten, was sie morgen sein könnten. Und das hat zur Folge, dass auch im politischen Diskurs Menschen nicht mehr danach beurteilt werden, wo sie hinwollen. Man spricht mit Menschen nicht mehr so, dass man sagt, Genosse, Genossin, was willst du eigentlich, was sind deine Ziele, wofür kämpfst du, wofür arbeitest du, sondern man sagt eigentlich nur, wo kommst du her, wer bist du, ne? Welche Hautfarbe, welche Religion, und dann wissen wir schon, egal was die Person denkt, wie sie sich vielleicht von ihren Wurzeln intellektuell gelöst hat, ja? Völlig egal, wir beurteilen sie nur nach etwas, was wir glauben, was die Person sei. Und das hängt, glaube ich, ganz stark mit diesem Verlust von Zukunftsperspektiven zusammen, der es Menschen verunmöglicht, sich im Hinblick auf etwas zu entwerfen, was sie morgen sein könnten. Der Verlust von Zukunftsperspektiven hat auch einen Kurssturz der Ich-Idealbildungen der Menschen ausgelöst. Die haben keine Ideale mehr, die sie für sich in der Zukunft sehen und denen sie nacheifern, arbeiten, kämpfen und von denen sie hoffen, dass sie ihnen näher kommen könnten, sondern weil sie keine Zukunft sehen, sind ihnen eigentlich auch alle Idealbildungen unerträglich geworden. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, weshalb in unserer Gesellschaft sehr viel Scham entsteht, weil eben die Scham mit Identifizierungsstörungen zu tun hat und mit dem Verlust von Idealbildungen. Die Scham besser zu verstehen, so wie ich versucht habe, das durch dieses Buch möglich zu machen, kann zumindest etwas vielleicht leisten. Wenn wir die Scham besser verstehen, dann können wir sie konsequent zu Ende denken. Und dann werden wir vielleicht aufhören zu sagen, ich schäme mich jetzt fremd für den Kollegen, weil wir verstehen werden, dass das eigentlich inkonsequent ist. Das ist keine richtige Scham, sondern wenn das eine richtige Scham ist, dann würde man gerade das nicht tun. Auf den anderen zu zeigen und Scham zu behaupten, ist eigentlich sehr schamlos. Und dieses Moralisieren mit der Scham ist insofern etwas sehr Amoralisches oder Unmoralisches. Ich glaube, wenn man hier, was die Philosophie immer leisten kann, lernt, das Problem konsequent zu Ende zu denken, dann würden wir bald aufhören, auch vielleicht andere auf diese Weise zu beschämen. Dass die Menschen aber wieder Zukunftsperspektiven für sich sehen und dass es ihnen dadurch erspart bleibt, Scham zu empfinden, das erfordert eine grundlegende Änderung dessen, wie wir gesellschaftlich leben und dessen, wie Menschen derzeit ökonomisch ihren Unterhalt bestreiten müssen. Das kann die Philosophie leider nicht leisten. Das ist meine schlechte Nachricht heute Abend. Vielen Dank.
Ja, danke für den Vortrag, lieber Robert. Im zweiten Teil des heutigen Abends werde ich vielleicht zunächst einmal einige Fragen stellen und dann aber doch relativ schnell die Diskussion öffnen und Ihnen, meine Damen und Herren, Gelegenheit geben, Fragen an Robert Pfaller zu stellen. Erste Frage, also in Bezug nehmend auf deine Ausführungen. Wir leben in einer Gesellschaft, die Züge von einer Schamkultur hat. Also Kleinigkeiten werden hochgepauscht oder immer muss etwas weg. Auf der anderen Seite sind wir aber keine Schamkultur, weil es an der Diskretion mangelt, die für Schamkulturen kennzeichnend wäre. Wie ist das jetzt zu werten? Ist es ein Vorteil, dass wir die Schamkulturen überwunden haben, indem eben in politisch-aufklärerischer Hinsicht Diskretionen eben durchbrochen werden, indem Probleme eben benannt werden? Weil man könnte sagen, diese Diskretionsgesellschaft, da wäre ja eigentlich typisches Kennzeichen der ehrenwerten Gesellschaft, die alle Probleme, wo das Gebot des Schweigens, wie in der Mafia die Omerta herrscht, das Problem darf nicht benannt werden. Alle wissen zwar, dass es gibt, aber es darf nicht angesprochen werden. Und es könnte ja als ein Akt des Widerstands oder der Aufklärung sein, eben genau diese Diskretion durchbrochen zu haben. Das wäre dann eigentlich ein Fortschritt gewesen, eine Überwindung eben dieser auf Grundlage der Ehre basierenden Schamgesellschaft überwunden zu haben oder durchbrochen zu haben zumindest.
Mhm. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Das ist ja sozusagen ein Grundmotiv der ganzen 68er-Bewegung. Also reden wir mal Klartext, genau. Und reden wir Dialekt und sagen wir uns wirklich, was wir voneinander denken, anstatt so verlogen herumzuheucheln wie unsere Elterngeneration oder Großeltern. Nicht? Aber der Umstand, dass sozusagen eine durch den Nationalsozialismus geprägte Generation vielleicht die Diskretion missbraucht hat und dass sie auch peinliche Tatsachen, über die man sehr wohl hätte reden müssen, sozusagen unter das Diskretionsgebot gestellt hat, das sagt nichts gegen das Diskretionsgebot aus. Also sozusagen man kann alle nützlichen Erfindungen und sozialen Einrichtungen missbrauchen, das sagt aber nichts gegen diese sozialen Einrichtungen aus. Also man kann auch, ich weiß nicht, die Sozialhilfe missbrauchen. Die Lösung kann aber nicht darin bestehen, dass man die Sozialhilfe abschafft. Ne? Und ich glaube, da sozusagen hat die Aufklärung in gewisser Weise das Kind mit dem Bad ausgeschüttet oder die 68er-Aufklärung, die versucht hat, alle diese Formen zu zerstören. Und das ist vielleicht sozusagen in diesem Punkt das, was uns hier heute auf den Kopf fällt, bei diesem Anprangern anderer. Und bezeichnenderweise führt das ja zu einer völligen Verdrehung dieses Problems. Also der Bruch mit der Diskretion führt ja jetzt eben nicht mehr dazu, dass man offen und aufklärerisch Argumente austauscht und dass etwa Saskia Esken und Kevin Kühnert jetzt sagen, was sie falsch finden am Argument von Wolfgang Thierse, sondern umgekehrt, sie sagen einfach, sie schämen sich für den, nehmen die Scham in Anspruch und sozusagen ersparen sich antiaufklärerisch die ganze Argumentation. Nicht? Und das ist, glaube ich, sozusagen das Schlimmste daran. Und da ist, glaube ich, da wäre es hilfreich, einerseits sozusagen Scham konsequent zu Ende zu denken und zu sagen, das ist ja gar keine Scham. Ne? Und hier gehört sie auch gar nicht hin. Hier gehört argumentiert und da gehört ein Wettbewerb der besseren Argumente eröffnet. Und da kann man dann sehen, wer sich da vielleicht durchsetzt. Kann ja sein, dass die recht haben, aber es gehört bewiesen.
Du hast in Bezug bei den Ausführungen über den zweiten Irrtum, den Irrtum der Psychoanalyse, konstatiert, dass unsere Gesellschaft, ein Kennzeichen unserer Gesellschaft sei, dass ein Ressentiment gegen alles Große besteht, was bis zu einem gewissen Grad wohl auf die Demokratisierung der Gesellschaft zurückzuführen ist und bis zum gewissen Grad zumindest vielleicht auch als Fortschritt bezeichnet werden könnte. Aber ein weiteres Kennzeichen doch gerade auch im Umgang mit unserer Geschichte, mit Kunst im Allgemeinen, ist doch auch dieser Zug zu moralisieren, dass also es immer schwerer fällt, zu trennen zwischen dem Wert des Werks, des Kunstwerks und der Person, zum Beispiel, die dahinter steht. Würdest du das auch so sehen? Und woher kommt dieser Wille, eben mit moralischen Argumenten eine Sache insgesamt zu liquidieren oder zu...
Ja. Also ich glaube, es ist nützlich, wenn man sich auch die Sozialstruktur dieser Kämpfe genau ansieht. Ne? Diese Angriffe, die kommen immer von Angehörigen einer Elite, die ihre Zugehörigkeit zu einer unterprivilegierten Gruppe innerhalb der Elite als Trumpf geltend machen. Also die moralisieren dann, das sind selber Studenten der Columbia University, die $50,000 Studiengebühren im Semester zahlen, sagen aber sozusagen, jetzt müssen wir sprechen, weil wir mit unserer Hautfarbe, wir sind jahrhundertelang benachteiligt worden und nicht ihr. Also anstatt sozusagen den üblichen wissenschaftlichen Konkurrenzkampf zu bestehen und sich auf den einzulassen, machen sie für sich sozusagen ein kulturelles Kapital geltend, dass die anderen als schlechtes Gewissen mitführen, die Weißen schweigen sofort, sagen, ja, um Gottes Willen, ja, die Schwarzen oder die Indigenen, jetzt Gott sei Dank haben wir da einen Indigenen, ja, keiner fragt, warum der $50,000 zahlen kann, aber sozusagen der gilt dann als Vorzeigeangehöriger dieser Minderheit und erlaubt es sozusagen den Eliten, innerhalb der Eliten heile Welt zu spielen. Das ist sozusagen die Rolle dieses Moralismus, dass man dann sozusagen die Eliten auch entlastet. An der Columbia-Universität, da herrscht eine heile Welt, so als hätte es nie Sklaverei gegeben und so weiter. Aber nur draußen bei den Proleten, da wird noch so gemein und rassistisch geredet, aber die Eliten, die sind fein raus. Also das Moralisieren, glaube ich, ist auch ein Mechanismus, in dem in der Gesellschaft Schuld umverteilt wird, von oben nach unten nämlich.
Woher? Also, dann liegt ja oft, aber doch oft auch ein Bestreben, ein emanzipatorisches Bestreben, doch auch zu tun. Also, es gibt eben ganz andere Blickweisen auf Kunst oder auf die Vergangenheit, die also, sagen wir mal, geschuldet sind der Erfahrung des Kolonialismus, den Verbrechen des Westens insgesamt, des Patriarchats, dass eben Dinge zurechtgerückt werden oder dass Dinge benannt werden, dass ganz andere Wertigkeiten vorgenommen werden. Gibt es da nicht eigentlich wie kann man da die Grenze ziehen zwischen einer Tendenz, die insgesamt als Fortschritt zu beurteilen wäre und möglicherweise dann eben eine Überreaktion, die das Ganze möglicherweise sogar ins Gegenteil verkehrt.
Ja. Also meine Antwort wäre zunächst, erstens, es gibt keinen Grund, warum die Kunst Weltkunst spielen muss. Also warum muss die Documenta indonesische Kuratoren, die sicher toll sind und Tolles geleistet haben, sozusagen einbeziehen und so tun, als wäre diese Kunst eine, die alles, was auf der ganzen Welt an Kunst passiert, berücksichtigt. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also sozusagen die Westkunst hat sehr schnell, gierig alles, was angegrenzt hat, geschluckt, aber auch wieder sofort vergessen. Ich kann mich erinnern, Mitte der 90er Jahre waren die Russen top. Ja, da sind alle nach St. Petersburg gefahren, haben sich die Russenkünstler angeschaut, das war super. Ja. Keiner, ich glaube, niemand kennt mehr einen russischen Künstler seit Ilya Kabakov. Ich weiß nicht, vielleicht fällt Ihnen einer ein, ich kenne zufällig den einen oder anderen, aber also die Russen sind völlig unten durch, aber die Indonesier, ne, die sind jetzt... das ist, glaube ich, so etwas Verlogenes. Also dass man sozusagen dieses Welttheater spielt in einem Bereich, der hochgradig elitär, asymmetrisch und Ähnliches ist. Und dieses Welttheater spielen führt auch dazu, dass, das hat der Kunsttheoretiker Nicolas Bourriaud sehr gut dargestellt und erklärt, dass man dann auch die anderen immer auf ihr Folklore festlegt. Also sozusagen... Die schwarzen Künstler, die man einlädt zur Documenta, die müssen dann aber über die Benachteiligung der Schwarzen in Amerika Kunst machen. Die dürfen nicht vielleicht abstrakte Bilder malen oder Performances mit dem Körper oder irgendwas wie die Westkünstler machen, sondern die müssen sowas machen. Und die israelischen Künstler müssen natürlich über den Holocaust arbeiten, die dürfen auch nicht irgendwas anderes machen. Also diese Folklorisierung, mit der man den anderen einbezieht und mit der man den auf was festlegt, die schon, glaube ich, mit den Deutschen angefangen hat. Also wenn man sich anschaut, so der Josef Beuys, der musste schon den anderen in der Welt, sozusagen den tiefen Deutschen, der ein bisschen ein Nazi ist, aber mit Fett und Filz und so unappetitlichem Zeug daherkommt, irgendwie so einer ist. Ne? Bis hin zu der Groteske, ne? Jonathan Mese ist in gewisser Weise der Erbe dieses Blickwinkels, den man gern auf die deutsche Kultur wirft. Und Sie müssen sich vielleicht im Internet mal angoogeln, Jonathan Mese und das Usambara-Pfeilchen. Ja. Also Jonathan Mese hat am Geburtstag seiner Mutter eine Performance gemacht, vor versammeltem Publikum immer Menschen einen Zettel hat ausfüllen lassen, wo sie einen Namen einer Blume draufgeschrieben hat. Und Mese hat dann diese Blume gemalt. Ne? Und die Mutter hat sich dann das Usambara-Pfeilchen gewünscht und das Usambara-Pfeilchen gemalt. Und da sind Sammler gesessen, die waren völlig entsetzt und haben gesagt, also wenn jetzt nicht bald was Schockierendes kommt, dann bin ich aber entsetzt. Ne? Und danach hat ein deutscher Kulturstaatssekretär gesagt, also der Mese ist völlig unverantwortlich. Ja? Also weil der muss dran denken, am deutschen Kulturbetrieb, da hängen ja tausende Arbeitsplätze, da sind ja Museumsvermittler und Kulturvermittler und Museumsdirektoren und Kritiker. Also das sind ja viele Arbeitsplätze. Und ein deutscher Künstler hat die Verantwortung, mit den Ressourcen der deutschen Kultur zu arbeiten, so wie das der Mese bisher gemacht hat. Also da muss schon das Hakenkreuz irgendwie vorkommen und der Hitlergruß. Und so, ja, so, ja. Also es ist wirklich grotesk, ja, diese Selbstfolklorisierung, die da entsteht. Ne? Und ich glaube, hier ist es vielleicht nützlich, sich an etwas zu erinnern, was Walter Benjamin geschrieben hat im Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Da spricht er über den italienischen Futurismus. Sie wissen vielleicht, also Filippo Tommaso Marinetti und seine Freunde waren unter anderem auch durch die persönliche Freundschaft mit Mussolini ab 1920 etwa sozusagen Mitstreiter des italienischen Faschismus geworden. Das war vorher nicht unbedingt so. Die wurden zunächst vor dem Ersten Weltkrieg eher zur Arbeiterbewegung gezählt. Das hat Gramsci in einem Brief an Trotzki festgehalten. Aber jedenfalls in den 30er Jahren galten die Futuristen als Faschisten. Dennoch lobt Benjamin Marinettis Manifest zum Krieg. Sie kennen vielleicht diese entsetzlichen Formulierungen, der Krieg ist schön, weil eine blühende Wiese um die feurigen Orchideen der Mitrailleusen bereichert. Solche Sachen hat er geschrieben. Und der Sternenhimmel wartete auf seine Ergänzung durch nächtliche Bombardements. So geht das zu ungefähr. Die Schönheit des Krieges besingt der Marinetti. Entsetzlich. Benjamin sagt aber, das hat wenigstens den Vorzug der Deutlichkeit. Ja. Also der lobt ihn dafür. Und ich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe der Kunst. Ja. Sozusagen nicht heile Welt spielen und wir berücksichtigen die Weltkunst und passen auf alle auf, sondern umgekehrt zeigen, wie schrecklich es ist, den Teufel an die Wand malen, damit er nicht kommt. Ja. Und das macht die Kunst seit langem nicht. Und ich glaube, darum hat sie auch jede gesellschaftliche Wirksamkeit verloren. Und darum sehen sie sich so sehr, das ist wieder dieser Kolonialismus, darum sehen sie sich nach irgendeiner Weltecke, wo die Kunst wenigstens irgendwie noch eine politische Funktion hat. Darum ist man auf diese Indonesier gekommen, weil die so tapfer waren, die haben wirklich noch gegen eine Diktatur gekämpft. Das muss ja bei uns kein Künstler mehr. Ne? Und darum ist man so gierig auf die. Aber genau das ist, glaube ich, die verkehrte Strategie.
Gerade der Kunstbetrieb, wie er in der Einführung schon gesagt hat, ist zunehmend kommt dort zunehmend unter Druck von solchen Bewegungen wie Cancel Culture oder kulturelle Aneignung. Zum Beispiel jüngst die Diskussion, ob das Wort Führer aus der Lohengrin-Inszenierung in Bayreuth gestrichen werden soll. Oder ob man Shakespeare den Studenten überhaupt noch zur Gänze zumuten kann oder ob es da nicht zumindest entsprechende Warnungen geben soll. Mhm. Dann wirklich solche Sachen wie, dass Künstler ausgeladen werden aufgrund ihrer Frisur oder sowas. Warum ist gerade dieses Milieu, das zu einem großen Teil der Linken zugerechnet wird oder das jedenfalls als gebildet, als intellektuell gelten kann, warum ist gerade dieses Milieu so empfänglich für derartige Bestrebungen, die ja, wenn man sie zu Ende denken, du hast ja am Schluss ja auch vom Zu-Ende-Denken als Mittel möglicherweise mit dem Problem fertig zu werden, kulturelle Eignung, Aneignung zu Ende denkt, bleibt von Kultur nicht mehr viel übrig. Also von Speisekarten wahrscheinlich auch nicht. Warum also ist gerade das linke Milieu derartig empfänglich für diese progressive Milieu so empfänglich für diese Bestrebungen?
Ja, genau, das ist eine ganz entscheidende Frage. Also meine Antwort wäre darauf, ich glaube, es ist nicht ganz falsch, dass diese Linke, die sich dafür hält, von ihren Feinden meistens als Kulturlinke bezeichnet wird. Ich glaube, das, was man heute als links bezeichnet, ist in Wirklichkeit Kulturlinks. Und das heißt, es werden soziale Konflikte nicht mehr auf der Ebene thematisiert und ausgetragen, wo sie eigentlich zu Hause sind, sondern sie werden verlagert auf die Ebene der Kultur. Also man macht sich zum Beispiel nicht Sorgen darüber, dass jedes fünfte deutsche Kind unter der Armutsgrenze lebt, sondern man spricht über Kinderrechte und wie man die Kinder vielleicht auch noch sichtbar machen kann in der Sprache. Und man macht sich nicht Gedanken darüber, wie man endlich die Altersarmut von Frauen als Problem in Deutschland und Österreich löst, sondern man spricht darüber, dass man jetzt Gendersprache verwenden muss, das schafft viele Arbeitsplätze in Gendersprachenkomitees, an Universitäten und so weiter. Und also man verlagert das Problem auf eine Ebene der Kultur, wo das Problem viel angenehmer ist, viel schöner zu behandeln, wo man auch sozusagen Distinktionsgewinne einfahren kann, weil die anderen Leute verstehen das ja wieder nicht, wie man da jetzt gendern muss und ob man jetzt einen Doppelpunkt machen muss, wenn man VerbrecherInnen schreibt oder ob ein Sternchen her muss. All das, glaube ich, also dass man sozusagen kulturelle Konflikte kulturalisiert, soziale Konflikte kulturalisiert und miniaturisiert, indem man sie zu Fragen von Details macht und das dann auch wieder als Distinktionswaffe gegen die Massen einsetzt, die noch blöd sind und nicht wissen, wie sie diese feinen Worte alle gebrauchen sollen. Das, glaube ich, ist eigentlich die verdrehte Funktion dieser Kulturlinken. Und ich glaube, sozusagen das Schibolet, das Kennzeichen dagegen muss sein, wir brauchen eine Linke, die nicht die Probleme kulturalisiert. Wir brauchen eine Linke, die Klartext redet über die sozialen Probleme. Und meinetwegen muss es nicht unbedingt nicht einmal Linke heißen, aber wir brauchen eine Kraft, die diese Probleme beim Namen nennt. Das war eigentlich immer traditionell die Leistung der Linken. Die Linke hat früher immer Klartext gesprochen. Denken Sie an Bertolt Brecht. Wenn man nicht sagen darf, was ist. Das ist das Prinzip der Linken. Und diese Kulturalisierer, das sind, glaube ich, Pseudolinke, die sozusagen einer legitimationsbedürftigen Gesellschaft kleine kulturelle Benefits liefern und damit dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist.
Oft reicht ja eben schon der Vorwurf, um Projekte zum Scheitern zu bringen, ohne dass eine entsprechende Debatte darum entstehen würde und meist auch ohne, dass ein gerichtliches Urteil abgewartet würde. Mhm. Es gibt ja zahllose Beispiele dafür. Jetzt aktuell wieder der Vorwurf an Ulrich Seidel, der im Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlicht wurde. Er habe rumänische Kinder für sein Projekt missbraucht, ihnen entsprechend, die Eltern entsprechend informiert und so weiter. Er ist vom Filmfestival in Toronto ausgeladen worden, beziehungsweise der Film wird da nicht gezeigt. Aber es gibt eben auch eine Gegenreaktion, wie zum Beispiel beim 70. Internationalen Filmfestival von San Sebastian. Dort wird der Film gezeigt, und zwar mit der Begründung: Wenn jemand Beweise für ein Verbrechen hat, sollte er dies der Justiz melden. Nur ein Gerichtsbeschluss könnte dazu führen, dass wir eine geplante Vorführung aussetzen. Mhm. Wäre das nicht ein gangbarer Weg, dass es gewissermaßen noch einen Widerstand einfach auch geben muss? Warum geben Veranstalter so oft den bloßen Vorwürfen nach? Mhm. Warum sagen sie nicht, das muss gerichtlich geklärt werden oder man muss differenzieren und wir stehen dazu und die Veranstaltung findet statt.
Ja, genau. Ich glaube, so müsste man es eigentlich machen. Also ich wäre in diesen Dingen immer für eine radikale Trennung zwischen der künstlerischen Leistung und den Verfehlungen der Person. Das eine müssen die Gerichte behandeln, das andere ist eine Frage der Kunst. Es könnte ja sogar im schlimmsten Fall passiert sein, dass auf dem Set eines Films grauenhafte Sachen passiert sind, dass aber doch ein großartiger Film entstanden ist. Und vielleicht wäre es sogar sinnvoll, in dem Fall den Film zu zeigen, weil dann die Leute nicht umsonst gelitten haben. Aber ich glaube, es ist auch sehr bezeichnend, dass man immer versucht, über Große herzufallen. Das ist ja sehr eigenartig. Also auf keinem Drehset irgendeines unbekannten Regisseurs ist offenbar so etwas Schlimmes passiert, sondern man sucht sich immer möglichst die Besten, weil man glaubt, wenn man die Großen stürzt, dann fällt ein bisschen Glanz auf einen selber ab. Und ich habe auch einen schlimmen Verdacht, warum die Institutionen so gern hier nachgeben, weil das verschafft ihnen natürlich unglaublich mehr Publizität, als wenn sie den Film einfach zeigen und still sind. Also wir hätten nicht davon erfahren, wenn das nicht passiert wäre. Also das ist eine unglaublich gute Propagandatrommel, auch vom Ravensburger Verlag. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den jungen Winnetou als Buch sich gekauft hätte oder nur wahrgenommen hätte. Nicht? Aber jetzt ist das in aller Munde, jetzt wissen wir alle, es gibt das Buch der junge Winnetou und das ist ein entsetzlicher Kulturkampf.
Na gut, meine Damen und Herren, jetzt sind Sie an der Reihe, bitte. Bitte.
Jetzt ist sehr, sehr viel gesprochen worden und ich finde es eben, aber muss ich leider sagen, auch in mancher Beziehung zu kurz. Also jetzt die Linke dafür verantwortlich zu machen, dass sie nicht richtig reagiert, wo sie doch schon vorher die Stimme einigermaßen jetzt in den letzten Jahren verloren hat, aber eben auch durch einen größeren Zusammenhang, also die Medien funktionieren, wie irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und sowas, halte ich für verkürzt. Also jetzt zum Beispiel diese Unterstellung, die natürlich sehr, sehr charmant klingt und auch wohlfeil, würde ich jetzt mal sagen, dass eine indonesische Gruppe die Dokumentarleitung übernommen hat, kann ich nur sagen, ich kenne auch Leute, die in der Auswahlkommission waren und es geht nicht darum, der Ausgang für so etwas ist eigentlich noch, und da komme ich jetzt zu dem eigentlichen Thema, es geht eigentlich noch darum, dass es aufklärerische Momente gibt, auch in der Kulturbetrachtung, auch in der Betrachtung, wie Gesellschaften untereinander funktionieren, in ihrer Unterschiedlichkeit oder in ihrer Zusammengehörigkeit. Und jetzt diese indonesische Gruppe hat sehr, sehr viel geleistet und wir schauen jetzt alle nur auf dieses wirklich misslungene Bild da mit den antisemitischen Zügen. Aber es gibt ja dort auch ganz, ganz andere Kunst, die auch sehr, sehr hervorragend oder sagen wir mal zumindest die Aufmerksamkeit eines geneigten Betrachters verdient. Und über die wird aber eben nicht mehr gesprochen. Mhm. Sondern es wird eben ganz schnell das andere hervorgehoben, weil eben dieses Bashing, um jetzt dieses neue Wort reinzubringen, eigentlich viel, viel schneller funktioniert und medial viel, viel besser funktioniert. Was ich jetzt eigentlich einbringen möchte, ist, dass diese Melange, die Sie da jetzt dargestellt haben, ist ja zutiefst anti-aufklärerisch. Wenn eine Zukunftsangst von einer Gesellschaft da ist, wenn eine Identifikationsschwierigkeit da ist, Sie sagen, jemand hat keine Vergleiche, steht nur für sich da, kann sich nicht vergleichen mit anderen, so würde ich sagen, ist es doch eigentlich momentan fast umgekehrt, dass ständig irgendwelche Wir-Gefühle erzeugt werden, obwohl mir das doch wurscht sein kann, was der andere macht oder nicht, so als Maximalgedanke. Ich sehe eigentlich viel, viel mehr diese Problematik, dass wir aufgegeben haben bei Problemen gesellschaftlicher Natur, dass wir pragmatisch denken, dass wir sagen, also im aufklärerischen Sinne, okay, dann packen wir es halt an, sondern dass dieses Minusgefühl ja auch daher kommt, weil wir uns so für unbeweglich halten, weil ständig irgendwie klar gemacht wird, dass es ja gar keine Chance gibt, irgendwie jetzt aufs Auto zu verzichten oder auf Werbung zu verzichten oder und so weiter und so fort. Also ich finde, dieser Moment, der ist der mir sehr, sehr viel wichtigere, jetzt zu sagen, also diese Scham, die ich ja zum Teil auch, natürlich jeder schämt sich mal. Ich muss nur dazu sagen, Sie hören ja an meinem starken Dialekt, dass ich aus einem anderen Kulturkreis komme. Und das Wort Fremdschämen war mir vor 25 Jahren nicht bekannt. Das habe ich erst in Österreich kennengelernt. Ich hatte mal eine Situation, wo ich in Spanien war und da hat ein Gastgeber, einen Freund, der sich blöd benommen hat, versucht da rauszukriegen. Und da gab es das Wort La Vergüenza Ajena. Die Scham, die man dafür empfindet, was jemand anderer macht. Mir war das vollkommen unverständlich. Also er hat halt einen Mist gebaut, der soll halt gehen oder da bleiben, wir schauen drüber hinweg. Aber dieses Fremdschämen, was jetzt in der Bundesrepublik Deutschland auch angekommen ist, ist wirklich ein neues Psychologikum. Das ist Da würde mich auch interessieren, wo sehen Sie denn eigentlich den Kippschalter? Wann wird es eingeführt? Mhm. Wann sind die Medien so stark, dass sie eben irgendwie darauf abzielen können und nicht mehr darauf irgendwie, wie qualitativ ist jetzt das und das, dieses Buch, wie argumentiert jemand, sondern was hat er für eine Brille an oder wie Sie jetzt, um das jetzt auch mal so ganz klar zu sagen, wie Sie entsprechen genau dieser Uniform des Intellektuellen, die man erkennt, also schwarze Schuhe mit Jeans, die eigentlich eine Kanalarbeiterhose war, ein Jackett und ein blaues Hemd. So laufen ganz viele Universitätsprofessoren rum. Ich meine, so schnell kann man mal sowas sagen, mir ist das vollkommen gleich, was Sie anziehen. Nur so kann man eben auch denken, reden und ganze Seiten füllen. Nur es führt zu nichts. Sie sollen doch bitte Ihre Schuhe anbehalten und die Jeans auch.
Also am letzten Punkt, dem kann ich jetzt nicht ganz entnehmen, was Ihrer Meinung nach zu etwas führen würde. Aber wenn ich beim Fremdschämen anfange, das habe ich ja versucht zu erklären. Ja. Das Wort ist neu, das haben Sie aber auch nicht von uns Österreichern. Das ist also, glaube ich, in der gesamten deutschsprachigen Kultur relativ zugleich eingeführt worden. Es gibt in der Jugendkultur übrigens auch ein neues deutsches Wort, das heißt Cringe. Das ist meistens sozusagen Fremdschämen der Jugendlichen für die Erwachsenen. Aber wie gesagt, ich habe es ja versucht zu erklären, das Neue ist nicht dieses Gefühl, dass die Peinlichkeit uns alle angeht in der Gruppe. Das ist bei der Scham immer der Fall. Das Neue ist nur, dass sozusagen Leute plötzlich sich berechtigt fühlen, diese Solidaritätsanforderung von sich zu weisen. Ja? Also dass sie plötzlich nicht sagen, das ist jetzt, da müssen wir jetzt aufpassen, wir müssen jetzt schauen, dass wir dem anderen die Beschämung ersparen, sondern sagen, ich schäme mich jetzt für den Fremdschämen. Ne? Das ist das Neue und darum gibt es ein neues Wort dafür. Ja? Weil sozusagen, wenn ich jetzt das psychoanalytisch noch mal ein bisschen differenziere, das, was die Leute spüren in dem Moment, ist das, was die Psychoanalytiker ein Schamsignal nennen. Ich merke, da ist eine Peinlichkeit und ich habe jetzt die Aufgabe, so zu tun, als würde sie nicht existieren. Das, was ich da spüre, ist das Schamsignal. Wenn ich aber jetzt nicht so tue, als ob die nicht existierte, dann bricht die Scham aus beim anderen. Das ist der Schamaffekt. Dann möchte der im Boden versinken. Was neu ist und was zu diesem Wort Fremdschämen geführt hat, ist, dass die Leute das Schamsignal mit dem Schamaffekt verwechseln. Die sagen, ist der andere peinlich, ich schäme mich fürchterlich für den anderen. Sie tun so, als würde bei ihnen der Schamaffekt ausgelöst werden. Das ist aber nur das Schamsignal und sie weisen eben diese Solidarität von sich. Also so viel zu diesem Punkt. Dass die Politik nicht pragmatisch ist, diese Kritik teile ich vollkommen. Ja? Also sie setzt nicht dort an, wo sie ansetzen muss. Ja? Also ich wundere mich da jedes Mal, warum ist es in der EU nicht möglich, eine Kapitalertragssteuer durchzusetzen? Ja? Warum kann die EU aber sofort einen Wirtschaftskrieg mit Russland durchsetzen? Ja? Da sind sich alle sofort einig. Ja? Also das sind Sachen, die ich nicht verstehe. Aber genau das, dass man die Probleme nicht dort anpackt, wo sie sitzen, nämlich an der Verteilung des Reichtums in der Gesellschaft, das ist dieses Problem. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Was die Dokumente betrifft, möchte ich nur eines klarstellen. Ich habe jetzt nicht kritisiert an das, was in der Öffentlichkeit jetzt sozusagen der Skandal war. Ich habe nicht kritisiert, dass man die Indonesier eingeladen hat und dass die dann möglicherweise dieses eine Bild mit dem missverständlichen antisemitischen Motiv präsentiert haben, sondern ich habe mich nur gefragt, was ist das Eigentümliche des Interesses der deutschen Dokumentermacher daran, diese Indonesier einzuladen. Und da fällt mir sozusagen ein obszönes Motiv auf. Man sucht nach einer Kunst, die irgendwo noch kämpft. Weil die Kunst, die wir haben hier, die kämpft sichtlich nicht. Da behandelt niemand irgendein soziales Problem von größerer Tragweite. Dort findet man aber das. Das sind tapfere Menschen, die sind im Gefängnis gesessen für ihre Kunst und die mussten als Kollektiv anonym arbeiten, damit man sie nicht erwischt. Das ist ja unglaublich romantisch. Und ich finde dieses Interesse der Westkunst an sowas obszön, ja? Weil das geht auch an der Qualität dieser Kunst vorbei. Ja? Man beurteilt die ja nicht als Kunst, sondern man ist wahnsinnig obszön daran interessiert, hier eine Art Dissidentenkunst zu entdecken und die zu präsentieren. Und das kommt mir da ein bisschen eigentümlich vor. Ja? Ob ständig Wir-Gefühle erzeugt werden, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also in diesen Diskursen über Antinormierung, ja, und was die Kulturlinke da betreibt, wenn sie sagt, das ist alles normierend und das müssen wir abschütteln, ja, da glaube ich, das führt dazu, dass die Leute in eine Art narzisstische Grundverfassung verfallen, wo sie jeden anderen, der irgendwas ein bisschen besser kann, sofort als Beeinträchtiger ihrer eigenen Vollkommenheit empfinden. Und gegen diesen anderen, der vielleicht zum Beispiel besser übersetzen kann, weil der besser übersetzen gelernt hat oder weil der die deutsche Sprache besser beherrscht und besser Literatur übersetzen kann ins Deutsche, also gegen diesen anderen dann zu sagen, ja, aber du hast nicht die richtige Hautfarbe, das sind genau diese Mechanismen, die daher kommen, dass Leute eben den besseren anderen nicht mehr als jemanden erleben, der mir eigentlich hilft, besser zu werden. Ich bin ja über jeden besseren Philosophen froh, weil ich mir denke, toll, der zeigt mir, wo es lang geht und in welche Richtung ich mich strecken muss, damit ich besser werde. Aber die sagen, na, aber du bist sicher irgendwie, du hast das falsche Geschlecht oder die falsche Hautfarbe, weg mit dir, dann kann ich auftreten. Und das ist, glaube ich, sozusagen also eine falsche Logik dieser Kämpfe.
Aber jetzt behaupten Sie ja, dass die Kollegen unter Umständen das untereinander machen. Aber ich glaube, dass diese Gruppe, die da spricht, um jemanden so mies zu machen oder irgendwie, dass da ein Gruppengefühl da ist. Also ich meine, Sie als Philosoph wären nicht ein Konkurrent, den Sie jetzt vielleicht in einem gewissen Aspekt besser finden, irgendwie deswegen irgendwie niedertun wollen, sondern eben Sie respektieren das. Aber dieser Vorgang ist ja eher ein lächerlicher kleiner, dass man, deswegen kam ich da auf die Kleidung, Intellektuelle sind gefährlich, weil sie stören uns, die kann man immer schon von außen erkennen, besonders wenn sie von den Universitäten kommen, eben zum Beispiel durch so eine Form von Uniform. Das ist dieser Punkt, dass das eigentlich die Urteile andere sind, als die, um die es eigentlich gerade geht, oder wo eben die Diskussion eigentlich gar nicht geführt wird, sondern abgelenkt wird, extrem abgelenkt wird von der Sache.
Ja, ja, völlig richtig. Ja. Aber es wird natürlich so getan, als wäre das die Sache. Ja. Also bei Amanda Gorman, ne, diese blödsinnige Idee, die Übersetzerin muss die richtige Hautfarbe haben, ja, also, weil nur dann hat sie die richtige Erfahrung. Ne. Als ob eine Deutsche mit der gleichen Hautfarbe die gleiche Erfahrung hätte wie Amanda Gorman in den USA. Ne. Und welche Erfahrung soll das überhaupt genau sein? Ja? Absolventin einer Elite-Universität, ja, solche gibt es aber in Deutschland gar nicht. Ja. Also, wenn Sie die Verrücktheit dieser Kämpfe ein bisschen näher studieren wollen, rate ich Ihnen das Buch von Caroline Forest und Judith Sevins Basat, Schäm dich. Das sind die zwei Bücher, das Buch von Forest, da muss ich jetzt kurz nachschauen, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber Sie kennen es vielleicht eh. Also die haben das sehr, sehr gut analysiert, welche Logik diese Kämpfe haben. Und meistens sind das Kämpfe, wo es nicht darum geht, einer Gruppe irgendwie weiterzuhelfen, sondern wo es nur darum geht, dass eine angehörige Person dieser Gruppe für sich selber irgendeinen Karrieresprung machen kann. Also wenn Schauspieler zum Beispiel dagegen kämpfen, dass eine weibliche Schauspielerin einen transsexuellen Zuhälter spielt. Also Scarlett Johansson kann das nicht spielen, weil das ist ein transsexueller Zuhälter. Der ist zwar erst in den letzten Jahren seines Lebens zum Mann geworden und war die ganze Zeit eine Frau, aber trotzdem, das kann die auf keinen Fall spielen. Da muss man einen transsexuellen Schauspieler nehmen, um das spielen zu lassen. Dann sind die Leute, die diese verrückte Auffassung äußern, genau die selber für sich die Rolle wollen. Ja? Und die schaden aber damit ihrer Gruppe, weil das Prinzip zu sagen, jeder muss alles spielen können, das wäre das emanzipatorische Prinzip. Zu sagen, transsexuelle Schauspieler dürfen nur transsexuelle Rollen spielen, das schränkt das Rollenangebot für die transsexuellen Schauspieler sehr ein. Ne? Und bitte. Aber sind Sie sich da so sicher? Ja? Wissen Sie denn das wirklich? Ja? Naja, also erstens wissen wir das nicht so sicher. Ja? Ja, stimmt. Ja? Das sind.
Na,
Na, hört mal bitte die Fragen an den.
Ja, ist ja eine gute Diskussion. Ja. Also, ich wollte nur sagen, ich glaube, wir wissen das nicht so genau. Wissen Sie genau, wie viele transsexuelle Schauspieler Sie in letzter Zeit gesehen haben im Kino? Ich bin mir da nicht sicher. Und zum Beispiel, wenn ich nur die homosexuellen Schauspieler heranziehe, die haben in hohem Maß davon profitiert, dass die andere Schauspieler Rollen spielen durften. Hätten die nur homosexuelle Rollen spielen dürfen, hätten die im klassischen Hollywood-Kino überhaupt keine Auftritte gehabt. Aber es gab einen Rock Hudson, ja, der durfte einen heterosexuellen Frauenhelden spielen. Ja. Das war ein, also, da, das waren die Chancen für die Minderheiten. Ja. Also ich glaube, dass der Partikularismus keine Lösung ist, die den Minderheiten bessere Chancen bietet, sondern eher zu sagen, alle dürfen alles spielen, das ist das Prinzip des Theaters. Ne? Und also nur vielleicht noch ein Punkt zu dem, also zu der Trennung von Leistung und Person. Ne? Also mich entsetzt das ja, dass man Kevin Spacey überhaupt keine Rollen mehr gibt im Film. Ja? Wenn er irgendwelche Verfehlungen begangen hat, soll man ihn meinetwegen bestrafen und soll man ins Gefängnis, wenn das nachgewiesen ist. Ja? Aber zu sagen, dem geben wir jetzt keine Rollen mehr, das finde ich also völlig unverhältnismäßig. Das ist ein großartiger Schauspieler und den würde ich gerne im Kino sehen. Und wenn man das Gefühl hat, der ist ein Schurke und man folgt dann dieser Logik, dann muss man eigentlich sagen, na zumindest Schurken kann man ja noch spielen lassen.
Ne? Dabei gibt es ja, glaube ich, nicht einmal eine Anklage, oder? Im Fall Kevin Spacey. Ja. Weitere Fragen bitte? Ganz hinten da, ja, bitte. Sie, ja. Der junge Mann hinten weiterhin, bitte.
Beim Lesen des Buches ist mir super aufgefallen, okay, wenn dieser Charme eben als Waffe benutzt wird, ist mir eben aufgefallen, es entsteht aber auch in jeder Kultur, deswegen viele Personen, beziehungsweise nicht nur mit Frauen dazu tun, es gibt auch Bolsonaro oder auch andere Personen, die eben sich eben extrem schamlos verhalten. Und da kommt konkret die Frage, ist das, man sieht eine Gegenreaktion auf das, weil ich rede auf jeden Fall mit Menschen aus allen Schichten. Checken schon diesen Kulturkampf. Ich sehe auch als Altlinker quasi, mit so und so weiter. Aber es ist die Frage, müssen die Altlinken auch quasi sich schamlos verhalten, um eben auch diese Anerkennung oder Aufmerksamkeit zu bekommen?
Vielen Dank. Sehr gute Frage. Ja. Also ich würde so argumentieren, die Kulturlinke hat es möglich gemacht für Trump, mit so ein paar gezielten Obszönitäten sich als Mann des Volkes zu präsentieren. Das ist eigentlich der Skandal. Ja? Hätte sich im gegnerischen Lager zum Beispiel Bernie Sanders durchgesetzt, dann wäre ganz klar gewesen, dass Trump nicht der Mann des Volkes ist. Ja? Aber sozusagen die elitäre Kulturlinke, die Clinton verkörpert hat, gegen die genügt es völlig, ein paar frauenfeindliche oder rassistische Bonmots in die Welt hinaus zu posaunen und schon sagen die Frustrierten, na den können wir wählen, weil wenigstens über den ärgern sich die Eliten wenigstens. Ja? Also ein amerikanischer Soziologe hat gesagt, Trump war sozusagen der Stinkefinger, den die Enttäuschten den Eliten gezeigt haben. Und ich glaube, das hätte die Linke sich ersparen können, wäre sie eine Linke geblieben und nicht eine Kulturlinke geworden. Das hätte Trump die Glaubwürdigkeit genommen.
Weitere Fragen bitte?
Bitte? Ja, eine ganz kurze Frage. Mir ist gerade schon auch mit dem anderen der Widerspruch aufgefallen zur Dokumenta. Machen wir ganz kurz. Weil Sie sich zunächst über die folkloristische Tendenz, wenn man von dritten Staaten oder von anderen Kontinenten kommt, an der Kommentar wurde und dann auch Dissidententum kritisiert haben. Dann aber Benjamin eigentlich, wie ich Sie verstanden habe, gelobt haben oder sehr, sehr anerkannt haben für seine schönen, klaren Worte, wie grausam der Inhalt ist dieser Botschaft, aber die Deutlichkeit, die deutliche Sprache der Kunst wird vorgehalten. Aber das hat doch die indonesische Gruppe. Aus welchem Lager man jetzt
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nicht die indonesische Gruppe kritisiert. Für die habe ich großen Respekt und ich kann auch jetzt dieses Bild mit der antisemitischen Maske da nicht wirklich beurteilen. Ich glaube, dass das eine großartige Kunstbewegung ist, die tapfer gekämpft hat mit sehr guten Strategien. Mich hat nur sozusagen das Interesse der Dokumentamacher an diesem Typ von Kunst gestört. Ja? sozusagen die Documenta spielt aufgeklärte universalistische Weltkunst, indem sie Kunst aus einer anderen Ecke der Welt heranzerrt, dort ihre Berechtigung und alles haben kann, ja, aber die hier sozusagen eine obszöne Rolle zugewiesen bekommt, ja, nämlich einer saturierten Westkunst zu beweisen, dass die Kunst doch noch für irgendwas kämpft. Letztlich. Das halte ich für ein obszönes Interesse. Das spricht nicht gegen die indigenistische Gruppe, ja, sondern das spricht nur für...
Nicht dagegen, für irgendwas zu kämpfen und einzutreten.
Überhaupt nicht. Nein. Das spricht dafür, dass die Documenta nirgends auf der Welt außer dort eine Kunst findet, die für irgendwas eintritt. Ja? Das ist das Obszöne. Ja?
Bitte.
Ja. Also irgendwie bezweifle ich doch die Motivation, die Sie diesen Einzelnen, zum Teil Einzelnen, zum Teil Gruppen unterstellen. Denn irgendwo für sich selber nehmen die ja eine wahnsinnige Moral in Anspruch. Und da kommen Sie dann auch wieder in die Nähe von einem Ideal. Auf Ihre verquere Weise. Mhm. Also nicht für meine. Aus meiner Sicht. Aber das ist doch irgendwie absurd, oder?
Mhm.
Weil ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass jeder denkt, oh, wenn es Wetter nicht auftritt, dann darf ich vielleicht oder so etwas. Also dieses, da wäre ja auch noch ein Impetus dahinter, doch etwas zu erreichen. Dann hätte man doch noch ein Ziel im Leben. Das sehe ich auch nicht. Also ich sehe diese enorme moralische Last, oder die sie dann auf mich zum Beispiel werfen.
Mhm.
Und das deshalb ich zweifle ein bisschen an dieser Motivation, weil ich sehe da dieses Moralische, das eigentlich ein Ideal gleichkommt, das sie doch irgendwie für sich haben.
Mhm. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, was man in diesem Typ von Moralisieren gut erkennen kann, ist, dass genau die Züge trägt, die Nietzsche daran kenntlich gemacht hat in Genealogie der Moral. Ne? Also das ist eine Moral, bei der immer der Schwache besser ist als der Starke. Ne? Und der Schwache ist immer der Gute, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Ne? Und was völlig anti-emanzipatorisch ist, weil wenn die Schwachen ein Empowerment schaffen und stärker werden, dann sind sie nicht mehr die Guten. Ne? Also die Schwachen müssen immer schwach bleiben, das ist das Prinzip dieser Moral, weil sonst sind sie immer gut.
Es bleibt ja eigentlich bei der Feststellung und bei der Anklage.
Genau, ja. Also ich glaube, insofern ist das Moralisieren etwas, was diese Gruppen auch in einer unglaublichen Lamoyanz festhält. Die konzentrieren sich nur noch darauf, was ihre Identität ist und nicht in welche Richtung ihre Kunst sich verbessern könnte zum Beispiel. Ne?
Ja, bitte.
Einerseits als Historiker und andererseits als ehemaliger Klosterschüler, katholischer Klosterschüler. Als Historiker habe ich immer ein bisschen ein Misstrauen, wenn so große Dichotomien auftreten, wie eben Schuldkultur, Schamkultur. Als Historiker oder Kulturwissenschaftler begegnet man ja dem ganz selten in Reinkultur. Ne? Das passiert ja meistens, dass es irgendwie ins schweren Vermischungen auftritt, ja, und man es kaum auseinanderhalten kann. Ja, also, so, wenn man beispielsweise, du hast es kurz erwähnt, der Umgang mit dem Nationalsozialismus in unserer Gesellschaft. Nicht? Ich habe so als Historiker das Vergnügen gehabt, mal teilzunehmen, beispielsweise an einer Podiumsdiskussion. Da ging es jetzt nicht um Nationalsozialisten, da ging es um die Frage, im zweiten Wiener Gemeindebezirk sind wahnsinnig viele Straßennamen mit nach Militärs genannt, Wallensteinplatz, Pappenheimstraße und so weiter. Und die Grünen in dem Bezirk wollten da Umbenennungen vornehmen und lancieren. Aber Jahre später kam es dann zu Bewegungen, die ganzen Nazis zu identifizieren oder Personen mit nationalsozialistischem Hintergrund, nach denen Straßen benannt worden sind. Der Oliver Radkolb hat eine Kommission geleitet, in Graz gab es so eine Kommission. Und das sind so Beispiele, da sieht man ganz gut, dass sich das so vermischt. Ja. Und wenn ich beispielsweise an meinen eigenen Umgang in der Familie mit Nationalsozialismus zurückdenke, da vermischt sich das mit der Schuld und der Scham, ja, dem Schämen für den Vater und das, was er gemacht hat. Mein Vater war ein Nazi, der viel darüber gesprochen hat, war also keiner, der das irgendwie verdrängt hat. Da vermischt sich das auch. Ja, jetzt kommt der Klosterschüler, der ehemalige Klosterschüler. Da fällt mir natürlich ein, dass dieses katholische Milieu, dieses Internat, aber vermutlich könnte man auch jedes Dorf in Bregenzerwald hernehmen, das war ja zutiefst durchmischt von so einer Schuldscham-Kultur. In dieser katholischen Beschuldigungskultur hat ja die Scham eine ganz zentrale Rolle gespielt. Ja. Und ich wollte schon im ersten Teil deines Vortrags fragen, ja, was ist da nicht zum Beispiel eben das Gewissen, eine ganz wichtige Küche, in der diese Scham angerichtet wird. Aber du hast das dann recht gut erklärt, dass das Gewissen sozusagen dem Über-Ich zugeordnet ist. Aber ich frage mich, ob dieses
Zeichen.
Ob dieses Nebeneinander und Miteinander wirklich so gut geprägt werden kann, wenn man es empirisch erforschen wollte, genau. Mhm.
Mhm. Ja. Also auf die Frage des Historikers sozusagen, glaube ich, kann ich etwas antworten. Wenn man solche Typen unterscheidet, Schamkultur, Schuldkultur, dann bedeutet das nicht zu behaupten, dass die eine nur das eine wäre und die andere nur das andere. Ich erinnere daran, wie Karl Marx Produktionsweisen beschrieben hat. Er hat gesagt, man hat nie nur die feudale Produktionsweise oder nur den Kapitalismus. Schauen Sie sich an heute und sagen, haben wir Kapitalismus auf der ganzen Welt? Naja, in gewisser Weise schon, aber zugleich haben wir Kolonialismus, Restfeudalismus, Sklaverei. Also in einer Produktionsweise herrschen zugleich untergeordnet viele andere. Aber das Entscheidende ist, dass eine Produktionsweise die Dominanz über alle anderen hat und denen ihren Platz zuweist. Der Kolonialismus zum Beispiel, der vom Kapitalismus Großbritanniens ausgegangen ist, hat zum Beispiel die indische Gesellschaft refeudalisiert. Das war eine Konsequenz des Kapitalismus. Also wir haben in einer Produktionsweise ein ganzes System nebeneinander existierender Produktionsweisen, wobei die eine aber sozusagen alle anderen auf ihre Plätze stellt. Oder wenn man das mit Marshall McLuhan vielleicht vergleichen will, in der Medientheorie. Ne? Wir haben auch nie einfach nur eine Schriftkultur zum Beispiel und dann nur eine Fernsehkultur. Ne? Natürlich ist das Buch nicht verschwunden, als das Fernsehen gekommen ist. Ja? Aber das Buch hat in einer Kultur, die vom Fernsehen dominiert wird, eine ganz andere Rolle. Plötzlich kann man sich viele Sachen aus den Wissenschaften im Fernsehen anschauen, dann schaut man vielleicht gar nicht in die entsprechenden Bücher oder man schaut nur in die Bücher, die im Fernsehen vorkommen und so weiter. Umgekehrt sind ältere Kulturformen im Buchdruck nicht verschwunden. Die Musik, die gab es lange, bevor der Buchdruck dominant wurde, aber unter der Vorherrschaft des Buchdrucks wurde die Musik sehr speziell. Da sind die Leute plötzlich auf Sesseln gesessen bei der Musik und ganz still gewesen, haben nicht dazu getanzt oder sich bewegt. Das war ein Effekt des Buchdrucks auf die Musik. Und so, glaube ich, muss man das beschreiben. Und genauso ist es auch mit Scham- und Schuldkultur. Ich gebe dir völlig recht, dass der Katholizismus sehr viele Elemente einer Schamkultur mitkultiviert hat, weil er ja auch gerade in der Abwehr des Protestantismus sozusagen die Elemente der antiken Kultur wiederbelebt hat. Also sozusagen diese ganzen Barockengel und diese Heiligen, die quasi alle Wiederkehrformen antiker Motive waren. Das hat natürlich im Katholizismus eine stärkere Forcierung schamkultureller Elemente mit sich gebracht. Demgegenüber ist der Protestantismus eine viel reinere Schuldkultur. Dort sind Schammotive relativ unbekannt oder wenig relevant. Das wird alles immer über Schuld abgehandelt.
Ja, und vielleicht noch eine letzte Frage, wenn es eine gibt. Wenn nicht, dann schließen wir. Ich bedanke mich bei dir, Robert, für diese spannenden Ausführungen, bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und vor allem für die sehr wertvollen Diskussionsbeiträge und wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke.
Vielen Dank.
gut, oder?
Gleich hier machen. Ja, ja. Da habe ich wenigstens ein T-Shirt, das ich legen kann. Ja. Was darf ich denn schreiben für?
Für Marie Rose.
Marie Rose.
Ja.